Gut, wir starten trotz angeregter Diskussion im zweiten Teil. Ich garantiere euch, die Diskussionen in der nächsten Pause werden wahrscheinlich nicht weniger heftig ausfallen. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, liebe Männer und liebe Frauen. Also da meine ich jetzt nicht dich, sondern da meine ich all die Frauen, die gierig darauf warten, den Podcast zu hören, den wir heute Morgen aufnehmen. Es ist nämlich noch nie so viel Mal an uns herangetreten worden. Einerseits, wieso machen die Männer so Themen? Das würde uns als Frauen im Fall auch interessieren. Das wäre wieder eine neue Plattform für dich. Und zum anderen haben sie gesagt, gibt es denn da auf Podcast? Dass wir es auch hören können. Wahrscheinlich hat die eine oder andere Frau ein bisschen Schiss, wenn ihr heimkommt heute am 11:45. Wir werden ein paar Themenblöcke miteinander anschauen heute, wo es unter anderem um Informationen überhaupt überkommen geht. Wir werden aber auch den zweiten Teil von unserem Titel «Neue Wege für den Mann» auch einen Aspekt darauf wirklich haben, was heisst es da für mich und dich als Mann, was können wir mitnehmen zu dem Thema Sexualität für unser Leben. Und ich wünsche mir, dass ihr neugierig sind, offen sind, um euch das anzuhören, eure Meinung bilden und vielleicht die ein oder andere Hilfestellung bekommen, wie man das im Alltag könnte umsetzen. Gestern hat mir jemand gesagt, wo er gehört hat, dass Veronika mit ihrem Mann kommt, der will die anschauen.
Hast du
vielleicht mal aufstehen, Andreas? Der müsste es ja wahnsinnig gut haben. Der muss ja ein brutal erfülltes Sexualleben haben. Ist das so?
Er sagt es.
Wir nehmen das jetzt so als Fakt.
Er tut nachher Bücher verkaufen, ihr könnt ihn ja dann selber fragen.
Genau, oder anschauen.
Genau.
Ich würde gerne einsteigen so mit dem Themenblock Unterschied Mann-Frau, unterschiedliche Bedürfnisse. Ich würde mit dem Klischee starten. Der Mann will immer die Frau nie. Du hast im Hossa-Talk gesagt, eigentlich bestimmt die Frau über das Sexualleben. Was sagst du zu dem Klischee?
Also jedes Klischee hat natürlich etwas Wahres und jedes Klischee hat selbstverständlich Ausnahmen. Und es bestimmt darum die Frau über die Häufigkeit des Sex, weil sie oft, aber natürlich nicht immer, die ist, die weniger will. Und es bestimmt immer der, der weniger will. Das kann in anderen Fällen durchaus der Mann sein. Und ich habe ein paar in der Beratung, wo er keine Lust hat und sie darunter leidet, dass wenig Sex stattfindet.
Woher kommt denn die unterschiedliche Lust?
Also ich denke, das Wichtige zum Wissen ist, die Entwicklung ist ein bisschen anders. Also biologisch gegeben, schöpfungsmässig. Der Mann wird in den Teenagerjahren mit dem Testosteron überhäuft. Und meistens kommt er durch das ziemlich schnell an seine Sexualität her. Ein Mann kommt auf die Welt, hat seinen Penis in der Hand und lässt ihn nicht mehr los, bis er stirbt. Und das ist rein anatomisch gesehen völlig logisch, weil das Geschlechtsorgan ist aussen. Und der Frau ihr Geschlechtsorgan ist innen. Und Frauen werden weder ermutigt, sich selber zu entdecken. Im Gegenteil, sie werden eigentlich abgehalten davon. Und das heisst, allein der Zugang zu der Sexualität ist so total anders. Und daraus heraus entstehen die Unterschiede. Also Frauen, die ihre Sexualität entdecken, weil sie sich nicht abhalten lassen davon, weil sie vielleicht selber neugierig sind oder gewisse Informationen überkommen. In der Regel haben die Frauen gern Sex.
Das heisst, dass es mangelt unter anderem an Wissen.
Es mangelt extrem an Wissen.
Extrem an Wissen. Ja. Und dann nehme ich an, als Sexologin gibt es auch einen Teil Wissensvermittlung.
Ja,
über
das
die
ist genau der Punkt.
Auch organischen Sachen. Und du hast uns ein bisschen etwas vorbereitet, auch von Sachen, die du findest, die sollten wir wissen.
Ja, also es gibt schon Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wir ticken schon nicht ganz gleich. Und kannst du mir mal die erste Folie zeigen? Wir haben zum Beispiel einen unterschiedlichen Zugang zu Sexualität. Also Frauen haben den Zugang zu Sexualität über die Emotionen von oben nach unten. Und Männer haben den Zugang zu den Emotionen über die Sexualität, also von unten nach oben. Und im besten Fall treffen sich Mann und Frau auf dem Weg, wenn sich Frauen auf Sexualität einlösen, aus dem emotionalen Bedürfnis, und Männer sich auf Emotionen einlösen. Ich sage vielen Männern, wenn ihr mehr Sex wollt, dann lönt euch auf die Emotionen der Frau ein. Und Frauen, wenn ihr mehr Emotionen wollt, dann lasst euch auf Sex ein, weil Männer finden über die Sexualität zu der Nähe zu ihrer Frau. Dann fühlen sie sich verbunden. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Das ist nicht allen Leuten bekannt.
Nein. Und also das ist vielleicht noch wichtig, euch Männer das zu sagen. Die ganze gesellschaftliche Abwertung von der Sexualität gründet genau auf dem Nicht-Wissen. Also dass quasi so Aussagen, die Frauen, vielleicht auch euren Frauen von den Müttern oder anderen Frauen mitgegeben worden sind, die Männer wollen immer nur das eine, beruht genau auf dem Missverständnis, dass eben der Mann über die Sexualität Nähe zu der Frau sucht.
Vor ein paar Wochen hat mir ein Mann gesagt, wir kommen Streit über, wir haben einen Konflikt. Und nach dem Konflikt würde ich am liebsten meine Frau in den Arm nehmen und mit ihr schlafen. Und sie sagt, lass mich in Ruhe. Mhm. Das wäre das Thema.
Das wäre das Thema. Also sie fühlt sich in den Emotionen in dem Sinn nicht wahrgenommen und kann darum oder will darum keinen Sex. Aber auch das, ich meine, nicht nur die Männer müssen lernen, auch die Frauen müssen lernen. Sie können vielleicht auch sagen, ja, vielleicht kommst du genau im Sex das über, was du jetzt denkst, vermisse ich am meisten von meinem Mann. Mhm. Also Versöhnungsex finde ich jetzt nicht der schlimmste Sex. Also.
Gibt es denn schlimmen Sex?
Also selbstverständlich. Also ich meine, da kommen wir vielleicht noch drauf, das wäre so ein bisschen ein Spendenprojekt. Selbstverständlich gibt es Sex, wo, wenn er als Machtmissbrauch gebraucht wird. Nein, finde ich, ist kein guter Sex.
Gibt es denn weitere, rein jetzt mal, sagen wir mal, organische, wenn man auf dieser Ebene über körperliche, organische Punkte, wo du findest, das ist sinnvoll und gut, dass wir Männer das wissen?
Ja, also ich denke, ein wesentlicher Unterschied ist, dass das Geschlechtsorgan von der Frau und vom Mann nicht genau gleich funktioniert. Also, das wissen die vielleicht biologisch auch nicht. Also, das Pendant zum Penis ist im Fall nicht die Vagina. Dort passt der Penis gut rein. Aber das ist nicht das Gleiche. Das Pendant zum Penis ist die Klitoris. Und das weiss man, hebt euch am Stuhl, seit 1998 ist Klitoris so richtig erforscht. Also bin ich schon auf der Welt gewesen. Ein paar Jahre.
Neue Forschung.
Ja. Und der Penis und Klitoris funktionieren in dem Sinn genau gleich, dass sie eigentlich sind das Schwellkörper. Also die Frau hat im Körper inneren Schwellkörper. Und wenn die nicht richtig gut könnt anschwellen, dann wird der Sex nicht angenehm für die Frau. Also damit hängt das Feuchtwerden zusammen, aber auch können wirklich wahrnehmen, Empfindungen wahrnehmen. Also Klitoris, könnt ihr euch vorstellen, drückt so von außen auf die Vagina-Wand. Und dann kann die Frau auch den Penis besser spüren. Jetzt ist der Unterschied, die Erektion vom Mann schnell. Kannst du mir mal die übernächste Folie zeigen. Die Erektion vom Mann ist schnell und dann Das sieht man. Der Mann sieht seine Erektion, die Frau sieht sie nicht. Und die Klitoris braucht, um so voll anschwellen, etwa eine Viertelstunde. Also was ihr auf dem Bild seht, unten rechts, ist so quasi, was ich vorher erklärt habe, dass die anschwellende Klitoris gegen die Vagina aussenwand drückt. Das Bild ist ein 3D-Modell von einer Klitoris. Und Vorspiel in dem Sinn macht tatsächlich Sinn. Also da geht es jetzt nicht einfach nur um die Emotionen der Frau und dass sie ihren Emotionen abgeholt wird, sondern dass ihr Körper etwa eine Viertelstunde braucht, bis sie wirklich die Erregung spürt und sie gut spürt. Und durch Erregung entsteht ja auch der Wunsch. So wie der Mann den Wunsch hat, durch die Erregung in die Vagina eindringen, entsteht auch der Wunsch bei der Frau, den Penis aufzunehmen durch diese Funktion. Also biologisch gesehen allein macht das sehr viel Sinn. Und ich finde, das muss man wissen. Und man muss wissen, wenn eine Frau das alles nicht kennt und das nicht geniesst, ist es logisch, dass sie nicht gern Sex hat. Also Frauen müssen auf einen Lernweg gehen mit ihrer Sexualität, weil sie den nicht automatisch haben wie Jungs in ihren Teenagerjahren.
Du merkst einen Unterschied zwischen Mann und Frau vom eigenen Zugang zu seinem Körper oder ja, zu seinem Geschlechtsteil.
Genau, und das ist einer der Hauptgründe, warum ich sage, wenn wir das Tabu könnten aufbrechen über Sexualität zu reden, dann wüssten sowohl Männer wie Frauen wüssten von dem und es würde die Sexualität grundsätzlich verändern.
Also verstehe ich jetzt schon nicht ganz. Jetzt ist ja, leben wir in einer hochsexualisierten Welt, wo man an keiner Hausmauer vorbeilaufen kann, ohne irgendeine halbnackte Frau zu sehen, Social Media und im Internet dauernd präsent. Und du sagst, es fehlt an Wissen.
Also das sagen alle Sexologen, Sexualtherapeuten. Die Übersexualisierung unserer Gesellschaft heisst nicht, dass die Leute mehr über Sex wissen, wie er wirklich funktioniert. Also, ein Teil der Übersexualisierung, und ihr seid alle Männer, darum kann ich das Thema ja auch ansprechen, die Zahlen kennt man, Pornos lehren euch nichts über die Sexualität der Frau. Eigentlich lehren sie euch nicht einmal wahnsinnig viel über eure eigene Sexualität, weil was ihr da seht, bringt ihr selber mit eurem Penis nicht her. Und dann denkt ihr, okay, ich bin kein richtiger Mann, ich schaffe das nicht. Und darum nehmen heute schon 20-jährige Männer Viagra, weil sie denken, das müsste jetzt sie herbringen. Also nein, selbstverständlich wissen alle zu wenig über Sexualität. Und unsere Gesellschaft kommt ja aus der christlichen Geschichte raus. Also das hat natürlich nicht nur Geschichte der letzten 20 Jahre, das hat eine Geschichte der letzten 150 Jahre im Minimum.
Und da ist Scham ein Anteil,
oder? Genau. Also Scham ist ein riesiger Anteil und Scham ist ja nicht per se schlecht. Also es gibt eine gesunde Scham, dann, wenn Teenager irgendwann im Aufwachsen sagen, so, jetzt schliesse ich das Badzimmer ab, ich will nicht, dass mein Bruder und der Vater und weiss ich, wer hier läuft. Kinder haben eine gesunde Scham, wenn man sie nicht kaputt macht. Aber die Scham, die wir davon reden, ist eine Scham aufgrund von Beschämung. Und Beschämung zum Beispiel, die funktioniert auch nonverbal. Also alles, was ich nicht benenne, wo kein Thema ist, sage ich damit, ist schlecht. Und ich bin fromm aufgewachsen, ich habe das mit meiner Muttermilch aufgesogen. Wenn du nonverbal oder verbal immer vermittelt bekommst, Selbstbefriedigung ist schlecht, dann ist einfach per se die ganze sexuelle Entwicklung ist schon beschämt.
Und du wirst das heute nicht so aussprechen?
Nein, das ist der Hauptvorwurf von mich, oder? Dass ich natürlich Selbstbefriedigung als Lernweg für eine gute Sexualität propagieren und damit euer grösstes Tabu, ihr habt es hier im Hossa-Talk eingespielt, das grösste Tabu eigentlich gebrochen haben. Also Lust, man könnte sogar vielleicht das sagen, Lust ist nicht okay. Lustfindlichkeit und Körperfindlichkeit prägt quasi unsere Kultur. Aber Selbstbefriedigung ist ein Entwicklungsschritt in der sexuellen Entwicklung. Jeder Mann, praktisch jeder, sind glaube ich 99%, macht das irgendwann im Laufe seiner Entwicklung. Und das rührt die Natur nach, das ist selbstverständlich. An dem lehrt er, wie funktioniert Erregung, wie kann ich die Erregung steigern, wie kann ich sie entladen. Und jetzt stellen wir die Frau wieder nebenher und sagen, und dann heiraten die Frauen, die null Erfahrung haben mit sich, sie haben keine Ahnung, wie ihre Erregung sich anfühlt, wie sie die können steigern, wie sie die können entladen. Also, dass wir so viele Frauen immer noch haben, die keinen Orgasmus haben können, das ist nicht etwas, das anatomisch nicht möglich ist bei der Frau, sondern es ist schlicht und einfach nicht gelehrt. Und wir sind eine Körper-Hirn-Einheit, was nicht gelehrt ist im Kopf, hat keine Synapse im Hirn und können wir darum einfach nicht. Wir müssen alles lernen, essen, reden, laufen. Genau.
Also heisst denn das, dass du sagst, Christen haben Sexualität auf die Fruchtbarkeit eine Art Wenn reduziert, aber sicher nicht auf Lust?
Sicher nicht auf Lust. Ja, ich meine, es hat sich schon etwas verändert in der letzten. Also in der Gesellschaft hat sich angefangen mit der sexuellen Revolution 68 etwas verändert. In der christlichen Lebenswelt hat sich in den letzten 20 Jahren auch etwas angefangen zu verändern. Aber wenn wir jetzt. Wir können es jetzt vielleicht anhand von dieser Geschichte, die katholische Kirche jetzt gezwungen wird dazu, vielleicht mal ein bisschen reflektieren, was eigentlich in der Freikirchenwelt so abläuft. Weil so anders denken wir in der Freikirche eigentlich nicht als Katholiken, außer in der Fruchtbarkeitsfrage. Verhütung ist für uns selbstverständlich. Aber alles andere denken wir eigentlich genau gleich. Und da muss ein Umdenken stattfinden, finde ich. Nicht einfach nur gesellschaftlich, sondern weil Menschen unter dieser einschränkenden Sexualmoral nicht können wirklich eine befriedigende Sexualität entwickeln, auch nicht als Paar.
Und du hast im Vorgespräch gesagt, weiss ich noch, dass auch in der Bibel mehr von Lust, also gerade im Hohelied mehr von Lust und weniger von Fruchtbarkeit geredet wird, aber das ist wirklich ein Thema.
Ja. Ich meine, ich weiss nicht, wer von euch das noch gehört bekommen hat. Das Hohelied ist quasi nur eine Metapher für die Liebe von Gott zum Mensch. Also Juden sind überhaupt nicht sexfindlich, außer die Ultraorthodoxen. Und das Hohelied ist ein Bestandteil genauso von ihren alten Schriften wie bei uns. Und das ist schlicht und einfach eines der schönsten, erotischsten Schriftstücke, Texte der Weltliteratur. Und da geht es um Sex. Aber das haben wir schön vergeistlicht. Und genau.
Eingerahmt.
Eingerahmt.
Okay. Ich würde gerne einen neuen Block auftun. Wir haben Männer da zwischen 20 und 80. Wer bietet mehr? Vielleicht sind es auch mehr. Sexualität verändert sich ja auch im Laufe des Lebens. In den Lebensphasen, wo wir drin sind, du hast gesagt, vom Entdecken, vom Entwickeln, bis hin vielleicht auch wieder zur Ruhe kommen, irgendwo, in die verschiedenen Phasen. Was für Baustellen oder für Themen kommen bei dir in der Beratung an? Kannst Hast du uns da einen Überblick gegeben?
Also jetzt in Bezug auf die Frau, einfach um das noch schnell zu sagen, ist es wirklich die mangelnde Lust auf Sexualität, mangelnde Erfahrung beim Mann. Männer kommen erst in die Beratung, wenn es nicht mehr funktioniert. Also das heisst, bei vielen Männern ist die Sexualität ein Selbstläufer, bis er dann das irgendwann nicht mehr ist. Und ich glaube, es hat ein bisschen auch damit zu tun, die Identität des Mannes hängt eigentlich sehr an der Funktionalität des Penis. Also, wenn er tut, fühle ich mich gut, und wenn er nicht mehr tut, wer bin ich dann noch als Mann? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine gesellschaftliche Einschränkung. Also, wie zum sagen, ich bin nicht nur Mann, dank dem mein Penis steht, und ich bin kein Mann mehr, wenn er nicht mehr so richtig will. Und ich glaube, da, abgesehen davon, dass man noch vieles machen kann, kommen wir vielleicht noch drauf, was man dafür tun kann. Aber ich glaube, es wäre auch wichtig, wie zu sehen, Sexualität ist viel, viel mehr als einfach nur Orgasmus und Penetration. Sondern Sexualität ist auch Erotik. Und Erotik ist auch einfach Berührungen. Und ich stelle immer wieder fest in der Sexualberatung, dass Männer dann anfangen, der Sexualität ausweichen, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Also, und dann kommen die Frauen und sagen, er will nicht darüber reden, er zieht sich zurück, er will keinen Sex mehr haben, aus Angst wieder eine Enttäuschung erleben. Und da möchte ich euch sehr Mut machen. Fangt an, Sexualität ein bisschen vielfältiger zu sehen. Oder auch nicht euch von der Angst steuern lassen. Es gibt heute gute Hilfsmittel. Also Viagra, finde ich, ist in der heutigen Zeit ein Segen, weil wir werden also fast doppelt so alt wie im Mittelalter. Das heisst, wenn die gestorben sind, hat vielleicht noch alles funktioniert. Und okay. Ja? Und aber das ist nur eine Seite. Also es ist auch ihr könnt sehr viel tun für euren Beckenboden. Das zeige ich euch nachher noch. Und aber auch lasst euch auch auf Nähe und Küsse und Zärtlichkeiten und verschiedenste Stimulationen und auf weiss ich was alles ein. Ich beschreibe das im zweiten Buch, in Alltagslust, könnt ihr da ein bisschen Ideen holen. Lebt Sexualität auch dann, wenn jetzt der Penis nicht einfach nur hart wird, sondern Sexualität hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Und wenn die paar, die aufhören, Sex haben, hören in der Regel auf, auch sich sonst körperlich nahe zu sein. Und dann fehlt der Beziehung etwas. Also David haben die Jungfrau noch ins Bett gelegt, kurz vor dem Sterben, auch wenn wir dann festgestellt haben, okay, der Penis will jetzt nicht mehr und der David will jetzt auch nicht mehr. Aber irgendwo, es ist so wie logisch, dass wir sind auf Zweisamkeit, auf Zärtlichkeit, auf Nähe ausgerichtet. Wir brauchen das als Menschen.
Und dann sagst du, eine Art unsere männliche Orgasmuskonzentriertheit steht dem in den Weg, weil sie dann einfach so oder so macht.
Genau. Und das ist das Bild, das uns natürlich schon vermittelt wird jetzt in einer übersexualisierten Welt. Also, der muss funktionieren. Und wenn er nicht tut, dann bin ich kein Mann mehr. Wer bin ich dann?
Jetzt hast du gesagt, es gebe ich zu dem Alternativen oder wir Männer können noch viel lernen. Dann würde ich dich gerne bitten, gib uns doch der ein oder andere Tipp, du hast den Beckenboden angesprochen, vielleicht gibt es ja noch weitere Sachen. Was können wir Männer denn machen, um da einen Schritt auch auf die Frau zuzugehen?
Ja. Also ich will vielleicht mal noch etwas Grundsätzliches erklären. Du kannst mir das Bild zeigen mit dem Kreis. Genau das. Also wir kommen an die Sexualität her in jungen Jahren. Und da ist irgendwo die die Lust gross und die Verliebtheit gross. Und mit dem Bild gehen wir in die nächsten Jahrzehnte und denken immer, Sexualität fängt bei der Lust an. Also zuerst habe ich Lust, also haben wir Sex. Und das ist etwas, das ganz schnell nicht mehr funktioniert. Also Verliebtheitsphase haben 9 Monate bis 2 Jahre an. Und dann, und eigentlich ist die Verliebtheit nur dazu da, aus einem Milliardenheer von Menschen jemanden auszulesen. Und wenn ich den jemanden gefunden habe, ist diese Funktion erfüllt und die Verliebtheit verschwindet. Und wenn wir aber denken, zuerst kommt die Lust und dann die Sexualität, dann hören wir an Sex haben, wenn die Sexualität nicht mehr von selber angetrieben wird. Und wir müssen lernen, dass es eigentlich umgekehrt läuft. Und das ist ein Hormonkreislauf. Und der fängt eigentlich dort an, dass ich sage, ich lerne mich auf Sexualität ein und mit dem, dass ich dort etwas erlebe, was mir Lust macht, kommt die Lust. Also wir gehen auch nicht vielleicht joggen, weil wir jetzt mega Lust auf Joggen haben, sondern weil ich weiss, dass ich mich nachher gut fühle. Und weil ich mich langfristig sehe, wenn ich regelmässig joggen, mich gut fühle. Und das ist im Sex eigentlich nicht anders. Und das müssen Frauen hören und das müssen Männer hören. Und was dann wichtig ist, zum Beispiel gutes Gespräch, Zärtlichkeiten, das setzt alles schon einen gewissen Hormoncocktail in unserem Körper frei, der gesund ist. Ein Orgasmus haben, setzt das etwa 1000-facher Konzentration frei, hebt etwa 48 Stunden her. Also zum Beispiel jeden Tag Sex haben, macht eigentlich rein hormonell gesehen gar nicht wahnsinnig viel Sinn.
Das ist Verschwendung.
Das ist Verschwendung, genau.
Okay.
Aber in dem Hormoncocktail hat es Schmerzmittel, hat es Glückshormon, hat es Bindungsmittel. Und darum ist es auch wichtig, dass eine Paarbeziehung eine gewisse Regelmäßigkeit, das muss jetzt nicht alle 48 Stunden sein, aber eine gewisse Regelmäßigkeit von Sex hat, weil das gesund ist, körperlich, psychisch und aber auch für die Gesundheit der Beziehung. Und jetzt ist die Frage, ja, wie wecke ich dann Lust in meinem Körper? Und das ist der genau gleiche Weg bei den Frauen wie bei den Männern. Und das geht über den Beckenboden. Man sagt so ein bisschen schnell gesagt, der Kopf ist das wichtigste Sexualorgan. Das stimmt, aber der Beckenboden ist genauso wichtig. Ich zeige euch mal den Beckenboden, das ist das übernächste Bild. Der Beckenboden hat 3 Schichten, ihr könnt etwa so eine Schüssel machen mit der Hand, das ist etwa die Grösse vom Beckenboden. Der Beckenboden ist für die Aufrichtung zuständig, einerseits, also es ist so wie das Zentrum von unserer Körperaufrichtung, ist aber auch zuständig für Schliessmuskeln, also beim Anus oder bei den Harnröhren, bei der Vagina auch noch, die kann man nicht ganz zumachen. Also wenn ihr euch angewöhnt habt, in der Selbstbefriedigung möglichst schnell und mit viel Druck euch befriedigen, dann nachher ist das logisch, dass ihr im Geschlechtsverkehr nicht so viel gespürt, weil ihr habt euch eigentlich zu viel Druck angewöhnt, den die Frau niemals herstellen kann. Also auch das ist so nebenbei etwas, wo wenn schon Selbstbefriedigung man ein paar Informationen braucht, wie dann die sinnvoll ist, um sich vorbereiten auf eine Paarsexualität. Und der Beckenboden, das ist das nächste Bild. Da drin sind eigentlich unsere Geschlechtsorgane so etwas wie reingewoben. Also wenn ihr den Beckenboden bewegt, bewegt ihr von innen euren Penis. Also ihr alle habt sicher schon mal im Laufe eures Lebens mit dem Penis gewippt oder vor dem Spiegel mal geschaut, wie das ist, wenn der so etwas wippt. Das könnt ihr nur mit dem Beckenboden. Also die Muskeln tun den Penis quasi bewegen. Ein Drittel von eurem Penis ist innerhalb vom Körper, 2/3 ist außerhalb. Und was ihr jetzt da zum Beispiel auch noch seht, ist das Gleichliegen die gleichen Schwellkörper von Mann und Frau. Es ist ein leicht versteckt bei der Frau hinter dem Schwellkörper, das Violett-Rosa, wo beim Penis ist, das ist Klitoris. Also das heisst, Klitoris entspricht den äußeren Schwellkörper vom Penis. Und inwendig drin hat sie die genau gleichen Schwellkörper auch im Beckenboden inne. Und das heisst, Frauen, die wenig empfinden beim Geschlechtsverkehr, die müssen anfangen, quasi Berührung, Erregung und Bewegung vom Beckenboden zu verbinden. Und dann kann ich eigentlich aus meinem Körper raus eine gewisse Erregung und Lust wecken, wo mir dann Lust auf mehr gibt. Und das ist für den Mann genau gleich. Also Männer sollten eigentlich ein bisschen wegkommen vom Rubbelmodus. Dass sie nicht nur aussen rubbeln und das bringt ihnen genug Erregung, sondern von innen her aus dem Beckenboden die Erregung holen. Es gibt auch im zweiten Buch ein ziemlich grosses Kapitel über Beckenboden. Wenn ihr Gelegenheit habt und nicht mehr so jung sind und wollt noch ein bisschen nicht nur sexuell, sondern auch sonst aktiv bleiben, macht euch mal schlau über Beckenbodentrainings. Es gibt unterzwischen auch Beckenbodentraining nur für Männer in Männergruppen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es Schaffhausen gibt, glaube ich. Keins, aber Kantienika zum Beispiel ist ein gutes Beckenbodentraining. Für den Mann.
Das klingt recht kompliziert.
Was findest du daran kompliziert?
Ich glaube, wir haben es einfacher gemeint. Es funktioniert einfacher. Aber das ist wahrscheinlich in diesem Thema, ich glaube, genau das Problem.
Also über die Jahre raus ist es... Nein, ist es eben nicht einfacher. Das ist der Nachteil der Männer. Also, wenn eine Frau ihre Sexualität entdeckt und kann Orgasmen haben und das alles lustvoll findet, dann ist ihre Sexualität eigentlich sehr zuverlässig für den Rest von ihrem Leben. Der Mann wird in der Pubertät mit dem Testosteron die ganze Sexualität nachgeschmissen, automatisch. Und dann merken sie im Laufe des Lebens, dass das kein Selbstläufer ist und dass sie immer unzuverlässiger wird, die Sexualität. Und an dem Punkt müssen die Männer vielleicht auf den gleichen Lernweg gehen, wie die Frauen vorher gehen, um überhaupt dazukommen. Kompliziert ist es nicht, aber es ist ein bisschen komplex. Kannst du mal zwei Bildchen zurückgehen zu dem Baum? Sexualität ist in dem Sinn komplex, dass es viel, viel mehr Aspekte hat, als was wir meinen. Also, uns wird zum Beispiel in Büchern und Filmen und so immer vermittelt, Liebesgefühl langt und ein bisschen gut, vielleicht noch ein bisschen reden miteinander und dann ist der Sex automatisch gut. Das sind so ein bisschen die schwarzen Komponenten unten rechts. Die haben eigentlich mit Sexualität nicht wahnsinnig viel zu tun, sondern beeinflussen die Sexualität. Die ganze Sexualität beruht, aufbaut auf den Körperempfindungen. Und das Einzige, was ihr mitbekommt bei der Geburt zu Sexualität, ist der Erregungsreflex. Wir kommen ein paar Reflexe mit über, Schluckreflex, Atemreflex, dann hat es noch ein paar Gelenkreflexe und so. Und der Erregungsreflex. Und auf dem baut das ganze Lernen auf. Und wenn das Lernen fehlt, dann haben wir keinen wirklich guten Stamm von Körperempfindungen in der Sexualität. Und wenn dann die Beziehung schlecht wird, könnt ihr euch vorstellen, es ist vielleicht ein Wind, der blaset oder so, dann ist die Beziehung ganz schnell, ist die Sexualität eigentlich bedroht. Und auf den Körperempfindungen baut sich alles andere von sexuellem Begehren, von Fantasien, von Lustempfinden. Fantasien übrigens. Wisst ihr, mit welchem Bibelvers wir die ganze Fantasiewelt gehabt haben? Weißt du es?
Nein.
Du sollst nicht die Frau begehren deines Nächsten. wird jedem jungen Mann schon gesagt, wehe, du hast eine Erektion, wenn du am H&M-Plakat vorbeilaufst. Statt mir würden den jungen Mann sagen, hey, freut euch. Halleluja, es funktioniert. Und mit dem haben wir die ganze Fantasiewelt gekillt. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Zweig, das ist so bei diesen roten Zweigen, ein wichtiger Zweig, wo auch dazugehört, funktioniert Sexualität gut. Also kann ich mich selber als erotisch und lustvoll sehen und erleben, mich vorstellen mit einer Frau zusammen, kann ich eine Frau mir lustvoll vorstellen und daraus Erregung holen. Und natürlich muss ich ja nicht die beste Freundin von meiner Frau nehmen. Im besten Fall ist das meine eigene Frau, aber die ganze Fantasiewelt vom Hohelied zum Beispiel wirklich entwickeln und einbeziehen in meine Sexualität. Und das sind die blauen Blätter oben. Wenn ich nur negative Botschaften zu Sexualität überkomme, dann kann mein Baum eigentlich gar nicht anfangen aufblühen.
Und das ist ja das, was du sagst, mit dem exponierst du dich oder machst du dich vielleicht auch ein bisschen angriffbar, gerade im christlichen Kirche, wenn man dir dem vorwirft, du lässt jetzt einfach auf und es ist alles erlaubt. Ja. Das willst du nicht.
Nein, jetzt sind wir noch gar nicht bei der ethischen Diskussion. Oder? Das ist ganz eine ganz andere Frage, aber wir haben irgendwie nur die Moral und denken, mit der Moral können wir irgendwo Sexualität steuern. Das ist eine Fehlannahme. Es gibt Untersuchungen, die sagen, je mehr junge Menschen zu Sexualität wissen, desto später haben sie das erste Mal Sex. Also die 16-Jährigen, die Sex haben, die haben eigentlich nicht Sex, weil sie viel wissen zu Sex, sondern weil sie wahrscheinlich keine gute, geführte, geborgene ältere Kind-Beziehung erlebt haben, sondern weil sie eigentlich im Sex etwas suchen, das ihnen fehlt. Und das ist nochmal ganz eine andere Diskussion. Also ich schreibe ja noch einen Blog und da findet ihr ganz, ganz viele Themen. Es hat Visitenkärtchen auf dem Tisch und da ist die Blogadresse drauf. Jetzt habe ich gerade jetzt einen Blog drauf, der über die ganze sexuelle Erziehung auch, was wäre eigentlich Bestandteil davon grundsätzlicher Art? Also wie werden Menschen zu selbstverantwortlichen Wesen, die sinnvoll mit Sexualität umgehen? Und wir meinen immer, wenn wir Verbot aussprechen, dann würden wir etwas bewirken. Aber Untersuchungen sagen, 75% der Christen warten nicht mit dem Sex bis zur Ehe. Also ist irgendetwas an dieser Botschaft falsch?
Mhm. Themen hören nicht auf, sie fangen erst an. Ich will gleich noch ein Thema, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen abkürzen, wir sind schon fast 3/4 Stunde dran. Aber etwas, was uns immer wieder entgegengekommen ist, ist auch so die Verunsicherung vom Mann. Also wir hatten einen Dienstagsclub vor 3 Wochen, weisst du jetzt richtige Männlichkeit? Eine Woche darauf haben die Frauen darüber geredet, weisst du jetzt richtige Männlichkeit? Es gibt eine MeToo-Debatte, wo mir jemand sagt, ich traue mich im Tram nicht mehr neben der Frau zu sitzen, weil ich schon einen halben Übergriff gemacht habe. Was passiert da?
Also MeToo kann man ganz einfach zusammenfassen im positiven Sinn. Eigentlich heisst, und ich finde die Bewegung ist richtig und wichtig gewesen, auch wenn es auch da wieder Sachen drin hat, die nicht gut sind. Aber eigentlich, auf Deutsch gesagt, heisst das einfach, als Mann bis kein Arschloch. Und ich bin überzeugt, jeder Mann weiss, wenn er ein Arschloch ist. Und dass man jetzt sagt, ich darf ja nicht einmal mehr. Und jetzt darf man nicht einmal mehr eine Frau Kompliment machen. Und das sind eigentlich so Ausweichdiskussionen. Jetzt will man wieder weg von dem Thema, statt zu sagen, ja, ich glaube, wir müssen das vielleicht einmal ein bisschen anschauen. Ein bisschen weiter gefasst. Geschichte, Geschlechter, der Geschlechterkampf. Die ganze Diskussion über Mann und Frau ist in der christlichen Lebenswelt noch gar nicht angekommen. Leider. Und die Diskriminierung der Frau einmal anschauen, heisst ja nicht, dass Männer nicht diskriminiert werden. Also das wäre dann nochmal eine andere Diskussion. Selbstverständlich werden Männer diskriminiert, aber meistens von anderen Männern, nicht einfach jetzt nur von der Frau. Und es gibt selbstverständlich auch Frauen, die Arschlöcher sind. Also das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist ganz grundsätzlich. Also, warum wird eine Frau per se gesellschaftlich gesehen diskriminiert? Auf irgendeine Art und Weise, auch sexueller Art natürlich. Und dass da jetzt die Frauen einmal anfangen, das Maul aufzutun, finde ich gut. Und ich finde, wenn ihr Männer jetzt euch ein bisschen angegriffen fühlt, in gewissen Sachen würde ich mal sagen, willkommen im Club.
Das heisst?
Ja, Frauen leben schon immer so, dass sie eigentlich abgewertet und also ich meine, wir sind da mehr oder weniger unter Leuten in der christlichen Lebenswelt, dass wir immer noch sagen, eine Frau darf nicht, will die und die Bibelstelle. Wenn man das Ganze mal retour aufrollt, abrollt, wie überhaupt das entstanden ist, wenn wir zurückgehen zu der Schöpfung, dann sind Mann und Frau gleich. Und dann ist der Sündenfall gekommen, und dann ist der Geschlechterkampf gekommen, und dann ist die Abwertung der Frau gekommen, und nachher die Abwertung der Sexualität. Und solange wir nicht anfangen, sinnvoll über Sex und sinnvoll über die Stellung der Frau reden, werden wir nicht dorthin kommen, dass wir uns als Geschlechter versöhnen. Und das hat viel, viel mehr mit Sexualität zu tun, als wir jetzt im ersten Moment glauben.
Das wäre ein weiteres Thema.
Das Buch kommt im Juni raus, wenn ich noch ein bisschen Werbung machen darf. Jawohl.
Jetzt möchten wir ja auch einfach die Chance nutzen, eine Aussicht von einer Frau zu hören, wenn wir dich schon da haben. Einfach auch so im Sinn von, aus deiner Erfahrung auch, was gibt es denn für Sachen, wo du kannst sagen, das will ich euch mitgeben, ganz konkret, für eure Sexualität, für eure Alltagssexualität, für einen nächsten Schritt. Was findest du, müssen wir wissen?
Ich finde, es gibt zwei Sachen, weil es ein bisschen kurz gefasst auch zwei Arten von Männern gibt. Also denen Männer, die so drauf beharren, du bist meine Frau und als Frau hast du eine Pflicht zu erfüllen und ich habe ein grosses sexuelles Bedürfnis. Diesen Männern würde ich sagen, ihr müsst wegkommen vom Ego-Sex. Weil wenn ich nämlich Männer frage, also Ego-Sex meine ich jetzt einfach eure eigenen Bedürfniswelle gestillt bekommen. Wenn ich Männer frage, was sie am meisten sich wünschen würden in der Sexualität, sagen mir fast alle, ich wünsche mir eine lustvolle Frau, die Lust hat und unseren Sex geniesst. Und ich kann euch sagen, die Männer in der Beratung, die so sagen, ich will 3 bis 4 Mal in der Woche Sex, das brauche ich einfach. Und ich will, dass du diese Unterwäsche anlegst und ich will gerne, dass wir diese Techniken machen und ich hätte gerne das. Die erreichen alles andere als eine lustvolle Frau. Also sie erreichen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Das ist die eine Seite von Männern, wo ich das mitgeben will. Und dann gibt es die ganz andere Seite von Männern, wo ich würde sagen, getraut euch etwas. Es gibt viel zu viele Männer heute, die ihre sexuellen Bedürfnisse völlig zurücknehmen und denken, ich bin eine Zumutung für meine Frau. Und alle, die denken, sie seien eine Zumutung für ihre Frau, die sind ziemlich sicher nicht. Weil der Egoist kommt gar nicht auf die Idee, er sei eine Zumutung für die Frau. Und da möchte ich wie Mut machen. Also, setzt euch einmal mit eurer Männlichkeit auseinander. Es gibt ganz, ganz gute Bücher, die findet ihr alle auf meiner Blogseite bei den Literaturvorschlägen. Es gibt ganz ein neues von Ann-Marlene Henning, Männer. Mega gutes Buch, es gibt auch noch andere gute Bücher. Setzt euch mit eurer Männlichkeit auseinander. Werdet stolz auf euren Körper, auf euren Penis. Glaubt daran, dass ihr den Frauen etwas bringt und dass sie vielleicht sich auch nach dem sehnen. Es gibt eine Untersuchung von David Snarch, das ist ein amerikanischer Sexualtherapeut, der sagt, fast die Hälfte der Frauen und Männer sind eigentlich unglücklich mit ihrem Sexleben. Was aber wichtig ist, er sagt, fast 40% von Männern und Frauen würden eigentlich die sexuellen Wünsche vom anderen erfüllen, wenn sie sie dann kennten. Was eigentlich heisst, schämt euch nicht oder überwindet euch, vielleicht mit euren Frauen tatsächlich mal über euer Sexleben reden. Und gerade wenn ihr das Gefühl habt, eure Frau hat wenig Lust auf Sexualität, wieso leset ihr ihre, auch wenn ihr jetzt nicht so gerne leset, Männer sind manchmal ein bisschen zwiespältig, wenn es ums Lesen geht, vielleicht einmal das erste Buch Liebeslust einmal vor. Leset euch das vielleicht einmal gegenseitig vor, um überhaupt einmal dorthin kommen, zu entdecken, dass Sexualität etwas Natürliches, Schönes, von Gott geschaffen ist, inklusive Lust und eben auch die Sexualität der Frau. Denen, euch möchte ich sagen, getraut euch etwas. Den anderen möchte ich sagen, sucht mal vielleicht mehr die Lust der Frau als eure eigene.
Und schön ist, dass man da beim Rausgehen einander nicht ansieht.
Nein, das sieht man dann nicht an. Man sieht auch niemandem an, ob er ins Buff geht oder Ehebruch macht. Das seht ihr niemandem an.
Dann wären wir wieder bei dem Podcast, den wir am Anfang gesagt haben. Das ist ja die einmalige Chance. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Eheabend in der nächsten Woche im Klecki, wo Mann und Frau sich das miteinander anhören. Und wer weiß, probieren herauszufinden, was bei ihnen sich dürfte verändern in dieser Frage. Wir müssen hören. Es geht so schnell. Aber was wir noch haben, ist der dritte Teil. Und ich glaube, damals sind mindestens die Männer nicht ganz böse, dass man es damals auf die Zettel schreiben kann, die Fragen, die wir haben. Und vielleicht nicht mehr dafür kommen, die stellen. Nutzt die Chance, schreibt eure Fragen, die wir jetzt nicht behandelt haben oder wo ihr noch etwas mehr wissen wollt, auf die Zettel jetzt in der Pause. Wir sammeln die und wir stellen die dann nachher der Veronika. Und ich will auch noch den Hinweis machen, dass es in der Pause oder eben im Anschluss die Möglichkeit gibt, da vorne die Bücher einzuschauen und die auch zu posten für die, die wollen, da einen Schritt weiter zu kommen. Veronika, danke vielmals für den Talk mit dir.
Wir haben am Schluss des Anlasses nochmal die Gelegenheit zum Bücher kaufen. Zum Bücher kaufen und selbstverständlich auch noch zum weiter angeregt diskutieren. Danke vielmals für euer Mitmachen mit den Fragen. Wir werden die jetzt dir, Veronika, stellen. Du kannst die kurz und zack beantworten. Und wir lassen dich alleine auf der Bühne.
Gut, ich will mit der ersten Frage starten, Veronika. Ich bin hier im Ecken. Genau. Ah. Sobald Kinder kommen, ist das mit dem Sex vorbei?
Ja, in gewissen Fällen ist das so, aber natürlich nicht überall. Und die Frage ist nach der Motivation für Sexualität. Wir haben verschiedene Motivationen. Und der Kinderwunsch ist eins. Und wenn es ein bisschen anstrengend wird mit den Kindern und so und die Frau nicht vorher wirklich schon ihre Sexualität hat geniessen können, dann sagt sie, ja, lass mich in Ruhe, ich habe schon die ganze Zeit das Kind an mir. ich habe einen Artikel geschrieben im Family und den könnt ihr nachlesen auf dem Blog. Gibt es ein Sexleben nach der Geburt? Und ich würde sagen, es muss nicht nur nach der Geburt, sondern im Laufe des Lebens muss die Sexualität immer wieder neu erfunden werden. Und das ist auch so ein Punkt, wo man immer sagen muss, ist es uns wichtig, dass wir ein Sexleben haben und auch Liebespaar bleiben und nicht einfach jetzt überwechseln ins Elternpaar sind und den Rest gibt es nicht mehr.
Du hast gesagt, 75% der Christen halten sich nicht daran, kein Sex vor der Ehe, also haben schon vor der Ehe Sex. Ist denn das Gesetz, also du hast noch weiter gesagt, dann ist die Botschaft falsch. Mhm. Ja, wie ist denn das Gesetz überhaupt biblisch begründet? Oder ist es ein bisschen zu einfach, einfach zu sagen, die Botschaft ist falsch?
Das ist eben das Interessante, das kommt... Das ist ja jetzt auch wieder die Frage, man hängt das alles an der Unzuchtstelle auf. Und die Frage ist, ist damit wirklich Sex vor der Ehe oder jetzt auch zum Beispiel Selbstbefriedigung gemeint? Das ist eine riesige Diskussion. Und ich glaube, in meinen Augen sind die Unzuchtstellen, geht es um Treuebruch, um Götzendienst, um all diese Sachen. Und ist da nicht... eine verbindliche Paarbeziehung gemeint. Also im Sinne von Moll, wenn ich auch nicht verheiratet bin und einen Treuebruch begann, ist selbstverständlich das auch gemeint. Aber ich glaube, das wäre eine grundsätzliche ethische Auseinandersetzung. Und Junge, also die Jungen haben zum ersten Mal Sex, wenn sie Sex vor der Ehe haben, irgendwo zwischen 16 und 18. Ich glaube nicht, dass wir dort auf dieser ethischen Ebene Einfluss haben, weil die haben aus ganz, ganz anderen Gründen Sex und halten sich einfach nicht ab Verbot. Im Gegenteil, wir wissen, Teenagerjahre sind eigentlich dazu da, um alle Verbote zu übertreten. Wenn wir dann mit einem Verbot kommen, ist das unter Umständen sogar eine Aufforderung.
Das so stehen.
Ja, da gäbe es ganz viel zu sagen dazu. Ja.
Auf einer von der ZDL schreibt ein Mann, meine Frau könnte, glaube ich, ohne Sex leben. Sie hat nie ein Bedürfnis. Mhm. Gibt es das?
Ja, das gibt es. Also, die Frage ist, warum gibt es das? Also, heute haben wir einen Begriff dafür gefunden. Ich habe viele Frauen, die in die Beratung kommen, die sagen, ich bin, glaube ich, asexuell. Und dann fangen wir mal an, das genauer anzuschauen. Und nach zwei, drei Sitzungen sagt sie, nein, ich bin nicht asexuell, ich habe einfach Sex nicht gelernt. Und die Frage ist jetzt, hat so eine Frau noch Interesse daran, Sex zu lernen? Oder wie ist sie nicht zu motivieren dazu?
Der Mann fragt dann noch wie weiter, was kann ich denn dazu machen?
Also, das ist vielleicht nicht in einem Satz zu sagen, aber ich meine, die Ehe hat schon die Chance, einander gesund zu lieben. Und die Frage ist, liebt er sie in dem Sinn gesund, dass er sich motivieren kann? Oder fühlt sie sich in Frage gestellt und schlecht, weil sie ihm nicht bringt, was sie eigentlich bringen soll. Und das ist ja die Frage, wie gehe ich in einer liebenden Haltung auf den anderen zu? Vielleicht lässt sich dann etwas bewirken.
Okay.
Genussvoller Sex nur in der Ehe. Ist das überhaupt möglich? Ist der Mann für nur eine Frau geschaffen?
Also, das könnte man umgekehrt auch fragen. Ich meine, wenn zwei fremd gehen, ist meistens auch ein Mann und eine Frau involviert. Also, entweder sind alle monogam geschaffen oder alle nicht, also die Frauen auch nicht. Ich glaube, das ist schon eine Frage, was habe ich für einen Wert? Wenn mein Wert eine lebenslange monogame Beziehung ist, oder sagen wir mal eine lebensabschnittlange, wenigstens treu sein, dann, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann kann ich sehr viel tun dafür. Und es ist eigentlich, die Frage ist interessant, weil die eigentlich wie heisst, lustvoll und Ehe passt nicht zusammen. Lustvoll muss auswärts sein. Und das würde ich definitiv in Frage stellen. Also, wenn der Sex für euch nicht lustvoll ist, dann müsst ihr mal bei euch anfangen entwickeln. Weil das hat eigentlich mehr mit euch selber zu tun. Ich führe es jetzt nicht weiter aus, wahrscheinlich kommt die Frage sowieso noch.
Ist das auch die Antwort auf die Frage, Puff und Pornos, können das helfen für die Sexualität?
Ja. Genau, das wäre sie. Das ist in dem Sinn, also jetzt reden wir mal vom verheirateten Mann. Das ist in dem Sinn ein Fehlschluss, dass viele Männer davon ausgehen, der Regie käme von außen. Also das heisst, der Regie kommt aus dem Pornobild, der Regie kommt, was meine Frau macht, der Regie kommt aus der Technik, die wir machen, der Regie kommt aus dem Buffbesuch, der Regie kommt aus der Abenteuerlust, so gesehen. Und das ist eine Fehlannahme. Also ihr hängt quasi eure Erektion aussengesteuert auf. Und wenn da aussen das nicht mehr funktioniert, dann funktioniert auch eure Erektion nicht. Und das heisst, eure Erektion hängt an euch selber, an eurem eigenen Empfinden, Wahrnehmen, an eurem eigenen Entwickeln. Alles andere nützt sich eigentlich ab.
Danke.
Es sind mehrere Fragen so rund ums Thema Techniken. Da. Unter anderem Oralverkehr, ganz verschiedene Themen. Kannst du noch etwas sagen so zu dem Thema? Was ist erlaubt?
Eben, das ist einfach die falsche Frage, oder? Also erlaubt Frage ist wirklich die falsche Frage. Sondern die Frage ist, ich finde, das ist ein Konsens von einem Paar. Es ist alles erlaubt, was beiden gefällt. Und natürlich, ich höre die Klagen schon. Das ist, eben, der Mann sagt, sie will keinen Oralverkehr. Also, viele Männer sagen, ich verstehe noch, dass sie mir keinen blasen will, aber ich würde sie eigentlich gerne lecken, aber sie will das auch nicht. Ja, die Klagen höre ich. Und die Frage ist eigentlich, auch das hat wieder mit dem eigenen zu tun. Warum will eine Frau das nicht? Das hat jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Vorstellungen und Erfahrungen. Ich höre viel von Frauen, ich will doch keine Schlampe sein. Aber ich meine, wieso verbinden wir diese Sachen mit Schlampen? Also, wieso muss sich eine Frau als Schlampe fühlen in der Paarbeziehung? Das sind doch entweder schlechte Erfahrungen oder Vorstellungen, die wir haben, die uns vermittelt worden sind. Und darum denken wir auch, lustvoll in der Ehe ist nicht möglich. Und dann gehe ich da raus, das Schlampending holen. Ja.
Du hast grundsätzlich Selbstbefriedigung heute Morgen als positiv übergebracht. Gibt es gleich irgendwo eine Grenze in Form von Mass oder von
also wenn ihr kein anderes Hobby mehr habt als das, dann würde ich das langsam in Frage stellen, ja.
Okay.
Und, muss ich schon noch ergänzen. Und wenn ihr das mit Porno koppelt, dann garantiere ich euch, dass ihr weder vom Porno noch wegkommt, noch wieder von einer gesunden Form von Selbstbefriedigung. Das hat aber schlicht und einfach wieder mit dem Hirn zu tun. Ihr koppelt die Sachen zusammen und nachher sind ihr halt irgendwann ein bisschen abhängig davon. Es gibt fast, außer die Teenagerjahre, kommt es echt fast gar nicht vor, dass man von Selbstbefriedigung abhängig wird, wo die auch geniesst und lustvoll lebt.
Okay. Ein Mann schreibt, ich wünsche mir bei meiner Frau eine Intimrasur. Was muss ich machen?
einmal in sich gehen. Also, das ist wieder ein Beispiel, das ich schon gebracht habe. Seine Erektion hängt an der Intimrasur. Ich würde in eine andere Form von Sicherung von der Erektion investieren. Also, wenn das die Frau nicht will, was hat er davon? Wenn er eigentlich eine lustvolle Frau will, dann würde ich in etwas anderes investieren.
Kannst du noch etwas über das Thema sagen, Sexualität für jemanden, der alleine ist?
Ja, das sind wir wieder bei der Selbstbefriedigung. Also, wir klammern jetzt mal aus ethischen Gründen Prostitution aus. Vielleicht nicht aus den gleichen Gründen, ich habe vielleicht andere ethische Gründe. Es geht nicht nur um Dehemoral, ich finde, es geht auch um die Frau. Das Frauenbild. Ich denke, dass die Katholischen nennen Sex Selbstbefriedigung eine zutiefst ungeordnete Handlung. Und ich glaube, das Denken, das prägt uns alle zusammen. Und ich glaube, dass das falsch ist, sondern dass Solo-Sexualität mit sich selber und Paarsexualität nicht das gleiche ist. Und ich finde, beides ist eine Form von sexuellen Bedürfnisstillen, legitime Form von sexuellen Bedürfnisstillen. Ich würde zum Beispiel sagen, würde die katholische Kirche das nicht als das bezeichnen und als Sünde gäbe es vielleicht nicht so viel Kindesmissbrauch. Offenbar ist es legitimer, ein Kind missbrauchen, als sich selber befriedigen. Da habe ich natürlich 1000 Fragezeichen. Und ich glaube, es gibt ja auch Lebensphasen. Also, es ist nicht nur der junge Mensch vielleicht allein und Single, sondern wir sind vielleicht irgendwann allein, weil wir verwitwet sind oder weil wir geschieden sind. Und dann bin ich dann kein Mensch mehr mit sexuellen Bedürfnissen. Und die allererste Form, sexuelle Bedürfnisse zu stillen, ist immer noch eine naheliegende mit sich selber. Und eine legitime und eine, die ich unbedingt ausbauen und geniessen würde, weil der Genuss hält uns davon ab, irgendeinen Scheissdreck zu machen. So einfach ist das eigentlich.
Bei mir schreibt ein Mann oder fragt, wie fange ich wieder ein Sexleben aufzubauen, das schon länger nicht mehr funktioniert?
Ja, das ist ganz schwierig. Also, erstens müssten beide das wollen. Und dann würde es sich vielleicht auch lohnen, sich tatsächlich mal eine Beratung zu gönnen. Also, man kann nicht einfach so machen und dann ist das wieder da. Das braucht wirklich wieder einen Lernweg. Und vielleicht auch da wieder das erste Mal einen Lernweg überhaupt. Er für sich selber, sie für sich selber. Und Abmachungen und Gespräche und langsam anfangen, wie wieder die Verliebtheitsphase, wo man sagt, wir gehen nicht einfach von 0 auf 100.
Männer sind fast immer zu schnell. Wie können sie langsamer werden?
Beckenbodentraining. Also ich muss vielleicht noch etwas ergänzen zum Beckenboden. Also wenn ich vom Beckenboden rede, dann rede ich eigentlich nicht vom zu schwachen Beckenboden. Also das ist die Altersvorstellung, wo die Inkontinenz und all diese Sachen. Aber selbst dort muss das nicht heißen, dass der zu schlaff ist, sondern er kann auch zu straff sein. Und das heißt, zu straff heißt, er ist nicht beweglich. Und schnell kommen hat eigentlich mit dem zu tun. Also sobald ich den Beckenboden anspanne, komme ich. Und wenn die Angst, jetzt kommt noch der Kopf dazu, wenn ich denke, nicht kommen, dann fange ich an spannen und dann komme ich. Also ich Das ist Training. Training, Training, Training. Zusammen, also etwas über den Beckenboden wissen. Und auch das muss man vielleicht mit sich selber lernen. Also im Alltagslust ist beschrieben, wie eine Frau einen Orgasmus lernen kann und wie ein Mann lernen kann, ausgedehntere Erregungskurve haben. Also üben. Kann man üben. Und wenn man zu früh kommt, ist es ziemlich sicher, dass höhere Körperspannung im Spiel ist. Das wäre jetzt zum Beispiel die Frage, auch wenn man in der Missionarstellung oben schon Mühe hat mit schnell kommen, müssen wir vielleicht mal ein paar andere Stellungen ausprobieren. Weil das ist die Stellung, wo man am meisten Spannung drauf hat.
Über die letzte Frage, die bei mir ankam, habe ich also schmunzeln müssen. Wieso lassen so viele Männer beim Älterwerden die Barthaare wachsen? Hat das etwas mit der Sexualität zu tun?
Also ich bin jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Also wenn ich heute umschaue, haben alle jungen Männer einen Bart. Aber vielleicht ist es ein Bedürfnis, Männlichkeit rauszustreichen, eben weil man vielleicht Angst hat, da unten bin ich nicht mehr so ganz Mann. Ich weiss es nicht, aber könnte eine Erklärung sein.
Danke vielmals, Veronika. Mhm. Zu deinen Antworten. Du darfst gerade da vorne bleiben.
Oh, jetzt, ich muss noch etwas holen.
Vielleicht gibt es da und dort ein Thema oder eine Frage oder vielleicht auch eine Not, die noch tiefer sitzt. Es hat da vorne auch noch Visitenkarte von der Veronika und sie bietet auch Beratungen an. Greifen zu, lasst die Sorgen und Nöte nicht länger stehen. Wir sind bereits am Schluss von unserem Anlass. Es bleibt mir zu danken sagen, dass ihr alle gekommen sind und so angeregt mitgemacht habt. Das macht Spass. Es hat auf dem Tisch Töpfli oder so Kartonschächteli, wo man Geld einbringen kann. Hier sage ich mir jetzt schon vielmal Danke. Der Anlass kostet ein paar Sachen. Oder haben wir auch Kosten, das ist ungefähr 50 Franken pro Person. Alles, was ihr darüber aus einlegt, kommt in einem Projekt zu gut. Und an dieser Stelle möchte ich euch von ganzem Herzen Danke sagen für das, was ihr letztes Jahr und die vergangenen Jahre eingeleitet habt. Wir haben das letzte Jahr 1'900 Franken an die Freie Theologische Fakultät in Basel überwiesen. Wir haben das Thema Bargeld los und ich kann das Stichwort auch heute einwerfen. Denken daran, als Bargeld loswerden. Danke vielmals dafür. Daher geht es um ein Projekt, das heisst Act 212. Und ich wäre froh, wenn du uns das erklären kannst. Wir sind uns jetzt gewöhnt, dass du uns komplizierte Sachen erklären kannst.
Also die Stiftung ACTS 212 ist eine Stiftung, die sich einsetzt, gegründet wurde als Stiftung gegen Menschenhandel. Gegründet hat die Stiftung Irene Hirzel. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gehört habt reden. Sie war früher Ostmissionarin und nachher Gassenarbeiterin in Basel. Hat sie Prostituierte aufgesucht und sie ist heute in der Projektleitung, Geschäftsführerin und Projektleiterin von der Expertengruppe Nationale Meldestelle für Menschenhandel unter der Simonetta Sommaruga war. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dem Departementswechsel nicht mehr Simonetta Sommaruga ist. Sexualität hat leider nicht nur Sonnenseiten, sondern auch Schattenseiten. Und Menschenhandel gehört zu der Schattenseite der Sexualität und ich möchte euch wirklich bitten um Solidarität und Spende für die Menschen, die sexuell ausgebeutet werden. Das sind zum grossen Teil Frauen, aber das sind nicht nur Frauen. Und wir wissen heute, dass in diesen Flüchtlingsströmen ganz viele Kinder verschwunden sind. Da geht man davon aus, die sind im Menschenhandel und im sexuellen Menschenhandel gelandet. Und so gesehen möchte ich euch die Spende sehr ans Herz legen.
Danke vielmals fürs Vorstellen und danke nochmal vielmals euch für alles, was ihr einlegt. Jetzt bleibt mir noch zu verdanken dir, Veronika, dass du zu uns gekommen bist und wir haben ein kleines Präsent.
Oh.
Ist übrigens ja, auch im Zusammenhang mit Sex sinnvoll einsetzbar, entspannt und gibt eine lockere Stimmung. Für die einen oder anderen, die eine Alternative zum Beckenbodentraining oder als Ergänzung dazu.
Vielleicht als Motivation für.
Danke vielmals, bist du zu uns gekommen.
Danke vielmals euch. Ja.
Weiter möchte ich namentlich erwähnen, einerseits Rimus Strada und Wein AG, die den Wein zur Verfügung gestellt hat, und dann die weiteren Partner Müller Fleisch, Expert Häusi, die mitgeholfen haben, dass wir den Anlass so in dem Kostenrahmen zustande bringen können. Und selbstverständlich unserem Gastgeber, Wohn- und Pflegeheim Sohn Matt, wo wir dort das Gastrecht geniessen dürfen. Danke vielmals. Liebe Männer, wir sehen uns wieder in einem Jahr. Ihr seid jetzt schon herzlich eingeladen zum 31. Männerfrühschoppen wieder hier. Podcast wird aufgeschaltet für euch und selbstverständlich eure Frauen, außer sie sind schon am Hören, wenn ihr heimkommt. Und in dem Sinn wünsche ich euch ein gutes Heimkommen, ein gutes Wochenende und viel Spass zu Hause mit euren Frauen.